Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Host dieses Podcastes und selbst Mama von 3 Kindern, Hebamme, psychologischer systemischer Coach, kurz vor Abschluss der Ausbildung, und möchte dich hier in diesem Podcast mitnehmen mit Informationen zum Thema Schwangerschaft, Mama sein, alles rund um die Geburt, möchte dich aber auch inspirieren, mal Perspektiven zu wechseln, Möglichkeiten für dich zu erkennen, und ja, das ist mein Anliegen hier in diesem Podcast. Und heute habe ich ein wunderbares Interview für dich, volle Informationen. Und zwar war ich mit Cindy Paulus im Gespräch, eine liebe Kollegin von mir, die leitende Kreißsaal-Hebamme in Kirchheim-Bolanden ist. Und ja, wir sprechen über den Hebammenkreißsaal. Was sind die Unterschiede zum regulären Kreißsaal? Wann ist vielleicht es sinnvoll, eher den Kreißsaal aufzusuchen, als an eine Hausgeburt zu denken? Und wie du für dich herausfindest, ob der Hebammenkreißsaal etwas für dich ist und wo du den nächsten findest. Wir gehen komplett rein in das Thema Geburt, und es gibt auch eine schöne Geburtsgeschichte. Und du darfst dich hier mitnehmen lassen und informieren lassen. Danke fürs Zuhören, danke, dass du da bist und neugierig bist. Und ja, los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier im Podcast mit einer ganz lieben Kollegin, mit der Cindy Paulus. Und ja, ein Herzensprojekt, jetzt hier mal über Geburtshilfe zu sprechen. Ich habe sie eingeladen, weil sie leitende Hebamme eines hebammengeleiteten Kreißsaales ist, der ganz neu aufgemacht hat in Kirchheim-Bolanden. Und ja, wir möchten heute darüber sprechen, Klinikgeburt, außerklinische Geburt, Unterschiede, warum gehe ich in die Klinik, sind da für Möglichkeiten, hebammengeleiteter Kreißsaal, nicht hebammengeleiteter Kreißsaal, was sind da die Unterschiede, und ja, einfach mal da eintauchen in das Thema Geburt. Schön, dass du da bist, und wenn du magst, sag du doch gern nochmal, wie bist du da gelandet, wo du gerade bist, und warum machst du das?
Hallo, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, weil das mein Herzensthema der Hebammenkreißsaal ist und ich mich immer sehr freue, wenn ich darüber sprechen darf. Genau, ich bin die Cindy Paulus, ich bin 33 Jahre alt und jetzt schon 10 Jahre in KIBO. Deswegen, es hat mich schon längere Zeit direkt nach der Ausbildung nach KIBO verschlagen. Also KIBO ist Kirchheim-Bolanden, das ist immer so ein bisschen schwierig tatsächlich. Für uns ist es alle KIBO, aber für die Außenwelt immer Kirchheim-Bolanden. Warum hat es mich damals überhaupt in die Ecke verschlagen? Man hört es immer, ich bin ja kein richtiger Pfälzer. Das ist tatsächlich so, ich komme aus dem schönen Bayern. Unterfranken ganz genau, da muss man auch nochmal unterscheiden. Und mich hat es damals verschlagen, weil ich während meiner Ausbildung dual studiert habe. Das war damals noch relativ neu. Mittlerweile ist es ja ein grundständiges Studium. Und ich habe mich entschieden, nach der Ausbildung in ein familiäres, kleines Haus zu gehen. Ich hatte die große Klinik in meiner Ausbildung 3 Jahre kennengelernt und hatte für mich einfach entschieden, das möchte ich in der Form nicht mehr. Ich möchte die Frauen sehr individuell betreuen können. Mir liegt am Herzen, dass ich vor allem auch viel Zeit für die Frauen habe. Und da hat es mich damals dann nach KIBO verschlagen, weil ich in Mainz studiert habe. Genau, und seit diesem Jahr haben wir jetzt auch noch den Hebammenkreißsaal. Ja, genau.
Schön. Und für alle, die jetzt wirklich von weiter weg zuhören, weil ich weiß, einige meiner Zuhörerinnen sind ja hier lokal Kaiserslautern angesiedelt, aber es gibt ja, ne, ist ja online, kann man ja überall hören. Also Kirchheim-Bolanden, KIBO, liegt zwischen Mainz und Kaiserslautern. Kann man so sagen, ne? So ziemlich mittig. Ja. Ja. Weil wir sprechen ja vielleicht drüber, ne, wie finde ich meine richtige Geburtsklinik, ne? Wenn du jetzt da draußen gerade schwanger bist und sagst, hey, das ist ein spannendes Thema, das treibt mich gerade um, ne? Genau. Wenn du anfangen magst, was ist denn der Grund, warum Hebammen
so arbeiten möchten. Du hast schon gesagt, ja, das ist einfach kleiner, gemütlicher in so einem kleinen Haus. Aber warum habt ihr euch dafür entschieden, jetzt den hebammengeleiteten Kreißsaal umzusetzen im Vergleich zum nur, ich mache das in Anführungszeichen, man sieht das hier nicht, weil das ein Hörpodcast ist, den normalen Kreißsaal?
Ich fand das Thema Hebammenkreise schon immer interessant, aus dem einfachen Grund, weil es da nochmal sehr viel um Selbstbestimmung geht, um Selbstbestimmung der Frau, um so wenig Interventionen wie möglich. Das ist so dieser Grundgedanke, die Physiologie, die normale Geburt in Anführungszeichen, diese zu unterstützen und dabei so wenig aktiv in den Geburtsprozess einzugreifen, wie notwendig eben manchmal ist. Und den Gedanken finde ich schon immer attraktiv. Wir sind ein sogenanntes Level 4 Haus. Das heißt, wir sind eine Klinik ohne Kinderklinik. Das heißt, wir konnten schon immer sehr nah an dem ganzen Konzept arbeiten. Aber natürlich am Schluss ist immer noch mal der Arzt bei jeder Geburt dazugekommen. Jetzt war es aber ganz häufig so, der Arzt ist dazugekommen, konnte mal nett zugucken und ist dann wieder rausgegangen. Also das war tatsächlich bei vielen Geburten einfach der Fall und hat eher mal natürlich noch mal ein bisschen mehr Unruhe reingebracht. Auch einfach, weil natürlich eine fremde Person, das ist was sehr Intimes Geburt, das wissen wir alle, das ist so unser kleiner, sicherer Raum, den wir da schaffen. Und dann kommt jemand, den man vielleicht nur kurz mal zum Hallo sagen gesehen hat, kommt da mit rein und steht daneben. Da sind wir ja sehr nah auch einfach an ganz, ganz vielen evolutionären Prozessen dran, dass wir Oxytocin haben und das möchte natürlich eigentlich dieses Heimelige, dieses Wohlige und dann kommt da irgendwas von außen rein. Und das war aber bei ganz vielen Geburten gar nicht notwendig, weil die Frauen das toll gemacht haben, die Herztöne gut waren, einfach gar keine Notwendigkeit dafür da war, dass er dabei war, aber einfach aus dem System, diesem interdisziplinären Kreis, dann nenne ich ihn immer gern, weil ich finde, ärztlich geleitet stimmt in dem Sinne, ich hebe am Leiten immer Geburten, egal in welchem Setting im Endeffekt die Frau gebärt, das ist in Deutschland zum Glück so geregelt. Aber tatsächlich ist es dann natürlich interdisziplinär gewesen, das heißt, der Arzt ist immer noch dazugekommen, ob er notwendig war oder nicht. Und der Hebammenkreißsaal, der sagt halt, okay, die Frau hat keine Risikofaktoren, dass wir primär jetzt erstmal dieses Interdisziplinäre, den Arzt brauchen. Das heißt, wenn wir feststellen, es gibt keinen Risikofaktor, die Geburt läuft so, wie wir uns das vorstellen, die Frau macht das gut, die kommt gut zurecht, dem Kind geht's gut, es gibt jetzt keine Komplikationen, dann brauchen wir eben auch niemanden von außen, sondern die Hebamme, die Frau einfach auch schon die ganze Zeit betreut, ist dabei und es kommt einfach schon ziemlich früh nochmal eine zweite Kollegin mit dazu. Also die kommt nicht erst zum Schluss, wenn der Kopf gerade am Kommen ist, wie die klassische Situation ist. Der Arzt wird dazu gerufen, der Kopf kommt gerade, sondern die kommt schon, wenn der Muttermund vollständig geöffnet ist, dazu, ist schon eine ganze Weile dabei. Es gibt nicht dieses, jetzt kommt nochmal irgendjemand Fremdes dazu. Und es ist natürlich auch einfach dieses Hebammen unter Hebammen. Es ist eine ganz andere Dynamik, die da einfach entsteht. Man hilft sich auch nochmal ganz anders, weil man einfach natürlich unter Kolleginnen einen ganz anderen Umgang miteinander hat, als wenn es natürlich interdisziplinär ist. Und das haben wir sehr zu schätzen gelernt, auch schon in dieser Projektphase, dass das Miteinander total schön ist, zusammenzuarbeiten bei den Geburten. Und das ist so der Gedanke dahinter. Ja.
Schön. Du hast jetzt schon von Ausschlusskriterien gesprochen oder beziehungsweise von diesem, ne, wenn da keine Risiken sind. Magst du da mal drauf eingehen? Wo entscheidet ihr, wenn Frauen sich bei euch anmelden, dass sie nicht die richtigen sind sozusagen für den Hebammenkreißsaal?
Genau, es ist ja ein System im System, das heißt, beide Kreißsäle funktionieren ja nebeneinander. Ich sage immer, Kreißsäle hört sich komisch an, weil es ist ein Kreißsaal, wir haben dieselben Räumlichkeiten, aber es gibt ja die Frauen, die einfach zum Beispiel schon irgendwelche Komplikationen haben. Oft ist es tatsächlich, dass die Frauen mehrfach Kaiserschnitte haben, das schließt es aus. Bei einem Kaiserschnitt muss man gucken, dann gibt es ein ärztliches Gespräch nochmal und dann wird geguckt, warum war der Kaiserschnitt beim letzten Mal. Also das ist kein absolutes Ausschlusskriterium, aber was zum Beispiel absolute Ausschlusskriterien sind, ist zum Beispiel, das Kind liegt mit dem Popo nach unten. Das ist einfach eine Geburt, die mit einer ärztlichen Kooperation funktionieren muss. Das heißt nicht, dass es eine schlechtere Geburt ist, sondern einfach, da ist es sinnvoll, einfach interdisziplinär zu arbeiten, weil es ein paar mehr Risikofaktoren hat. Oder die Frau hat Bluthochdruck oder eine sogenannte Präeklampsie, einfach eine Erkrankung, die in der Schwangerschaft auftreten kann, wie Schwangerschaftsdiabetes. Also es gibt einfach so ein paar Päckchen, die die Frauen mitnehmen. Die dürfen dann zum Großteil bei uns trotzdem gebären, wenn sie von der Schwangerschaftsreife soweit sind, also 37 plus 0, aber die dann gegebenenfalls einen Arzt noch zusätzlich brauchen. Um das rauszufinden, bieten wir immer an, dass die Frauen mal anrufen und wir mit denen telefonieren. Einfach mal sagen, hey, sagt uns mal kurz so, was ist eure Geschichte? Ist es das erste Kind? Ist es das zweite Kind? Wie ist so eure Schwangerschaft gelaufen? Oder die Frauen auch schon bei der Kreißsaalführung mal fragen, hey, ich habe hier das und das, nehme ich mit, passt das mit dem Hebammenkreißsaal oder nicht? Und manchmal, wie gesagt, machen wir auch ein sogenanntes Konsil, das heißt, wir sagen in der Geburtsplanung, oh, das könnte jetzt was für ein Hebammenkreißsaal sein, aber wir sind uns nicht ganz sicher, weil es vielleicht was Besonderes ist. Wir hatten jetzt Antikörper, die die Frau hat, die aber fürs Kind keine Auswirkungen hatten tatsächlich. Die durfte dann auch im Hebammenkreißsaal gebären, weil es aber Antikörper waren, die jetzt in dem Sinne nicht keine Auswirkungen aufs Kind hatten, großartig. Also es gibt auch ganz viele Dazwischenfälle. Wie sage ich immer, es tue ich mir schwer zu sagen, genau das sind die Ausschlusskriterien. Das muss man für jede Frau individuell sehen. Und wir sehen ja auch jede Frau individuell. Jede Frau nimmt ein anderes Päckchen einfach mit.
Und wenn dann telefonisch abgeklärt worden ist, dass es im Grunde möglich ist, dass ich eben, ne, dass da alles auf grün steht sozusagen, dann kommen die Frau in der Schwangerschaft aber noch mehrfach zur Vorbereitung zu euch.
Genau, zwei Termine müssen Sie mindestens machen. Manche brauchen auch mehr, wenn Sie sagen, Sie haben da vielleicht auch noch Themen, auch Situationen, die vielleicht aus der Geburt vorher waren. Das ist tatsächlich oft so, dass Frauen sich vor allem beim zweiten Kind oder wenn sie einfach eine Erfahrung gemacht haben, wo sie sagen, ach, jetzt habe ich ein bisschen konkreter auch eine Vorstellung, was ich mir wünsche für die Geburt. Und da haben wir oft auch die Erfahrung gemacht, dass es die Mehrgebärenden sind, die sich dann besonders für das Modell Hebammenkreißsaal interessieren. Und dann haben die mindestens diese zwei Termine, bei Bedarf natürlich auch mehr.
Und dann ist es ja auch so, dass da das über, oder ist es bei euch überhaupt so, weiß ich nicht, über Rufbereitschaft auch geregelt ist oder habt ihr das nicht so geregelt? Das ist eine andere Klinik, ne? Also jede Klinik, ja, die jetzt auch einen hebammengeleiteten Kreißsaal hat, vielleicht dürfen wir das hier mal ganz generell sagen. Du sprichst natürlich aus Erfahrung jetzt immer von eurem Kreißsaal in, ja, Kibo. Aber es gibt ja einige andere Systeme, die das ähnlich fahren oder diesen hebammengeleiteten Kreißsaal haben und das unter Umständen auch ein bisschen anders sortieren. Also wenn du da draußen als Frau zuhörst, darfst du einfach gucken, wie ist da die Vorgehensweise in der Klinik, die du dann wählst. Ne? Genau. Also ihr arbeitet nicht mit Rufbereitschaft.
Also wir haben tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Systeme. Also es ist so, dass wir immer zwei Hebammen im Dienst haben. Das muss einfach tatsächlich so sein, weil wie ist es, wenn die Zweitgebärende mal schnell zur Tür reinkommt? Ja, die Geburten gehen oft etwas schneller, nicht immer. Es ist keine Garantie. Das erleben wir auch immer wieder, dass alle enttäuscht sind, wenn es dann doch mal nicht so ist. Aber viele Zweitgebärende oder Mehrgebärende haben einfach einen zügigeren Geburtsverlauf. Das heißt, wenn ich von zu Hause vielleicht jemanden erstmal anrufen muss, der über eine halbe Stunde braucht, bis er da ist, kann das zu Stress für die arme Kollegin führen, die gerade im Dienst ist. Ja, deswegen, das wollten wir so ein bisschen ausschließen. Das macht, wie du schon gesagt hast, jede Kollegin ein bisschen anders. Also jede Leitung muss das natürlich für ihr Team und für ihre Gegebenheiten umsetzen, wie es auch möglich ist. Da müssen wir sagen, hatten wir einfach Glück, dass wir die Unterstützung da von der Klinik auch gekriegt haben, dass wir jetzt so ein 2-2-2-System haben. Das Einzige an Wochenenden, wo es jetzt meinetwegen mal dünn besetzt ist, haben wir tatsächlich gesagt, gibt es so eine 24-Stunden-Bereitschaft. Das heißt, es ist eine zweite Kollegin im Dienst da, aber die hat Bereitschaftsdienst, die sitzt jetzt nicht die ganze Zeit im Kreißsaal. Das war so ein Zwischenmodell, das wir für uns einfach da gefunden haben. Und deswegen sage ich immer, wenn mal so Engpässe sind, dann kann das durchaus mal sein, dass die zweite Kollegin nicht sofort da vor Ort ist. Aber wir haben geguckt, dass es wirklich immer engmaschig möglich ist.
Okay. Wie findet jetzt die Frau, die da draußen zuhört, ihren hebammengeleiteten Kreißsaal?
Ja, das ist ganz schön. Der Deutsche Hebammenverband hat sich ja sehr für die Hebammenkreißsäle eingesetzt. Deswegen haben die eine Karte. Also egal, wo man in Deutschland jetzt gerade zuhört, man kann auf die Seite des Deutschen Hebammenverbandes gehen. Und da sind alle Kreißsäle, die die Umsetzung schon vollständig absolviert haben, kann man tatsächlich nach seiner Region gucken und sehen, okay, da ist der nächste Hebammenkreißsaal. Und da sind mittlerweile tatsächlich schon echt viele. Also es ist ganz schön. Wir haben da deutschlandweit, ich war jetzt erst auf dem Treffen der Deutschen Hebammenkreißsäle und das ist echt viel geworden. Also wir sind ganz in kurzer Zeit sehr, sehr viele geworden, weil das Modell sich einfach auch bewährt hat.
Schön. Also das werde ich in den Shownotes verlinken. Also wenn du jetzt gerade zuhörst, dann kannst du da einfach reinschauen und draufklicken und dann bist du bei dieser Karte. Und dann hat man direkt den Zugang. Was würdest du jetzt sagen, was bewegt Frauen sich, wenn sie für die Geburt ihren Platz suchen, sich eher für den Hebammenkreißsaal zu entscheiden als für die Hausgeburt. Also wir haben jetzt so ein bisschen abgegrenzt schon, ne? Was sind die Vorteile zwischen interdisziplinärem Kreißsaal und Hebammenkreißsaal? Und da ist ja jetzt noch so ein bisschen der Übergang zwischen Hausgeburt, Geburtshausgeburt und Hebammenkreißsaal.
Ja, ich glaube, der Punkt, warum sich viele, vor allem auch, das sehen wir vor allem bei den Erstgebärenden, entscheiden dann für eine Hebammenkreisergeburt anstatt einer außerklinischen Geburt, ist tatsächlich einfach, dass man keine Verlegung in dem Sinne hat, dass man eine räumliche Verlegung hat. Also wenn es dazu kommt, dass man feststellt, wir sind hier nicht mehr in dem Bereich der physiologischen, des normalen Verlaufes, dann ändert sich für die Frau erstmal gar nicht viel. Sondern das heißt erstmal, wir rufen in der Klinik einfach den Arzt dazu. Die Hebamme bleibt die gleiche. Es gibt keinen Hebammenwechsel, es gibt keinen Raumwechsel, sondern das Einzige ist, dass wir gegebenenfalls eine Intervention, das kann sein, dass wir einen venösen Zugang brauchen, das kann sein, dass wir einen Arzt nur dazu rufen und mal aufs CTG gucken lassen, weil die Herztöne vielleicht nicht so gut sind. Also das im Endeffekt bedeutet für die Frauen einfach weniger dieses, ich bin zu Hause, merke, hier läuft irgendwas nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann muss die Frau in die Klinik verlegt werden. Diesen Gap, sage ich mir, den gibt es natürlich in der Verlegung in Anführungszeichen, weil es ja keine echte Verlegung ist von Hebammenkreißsaal in interdisziplinären Kreißsaal, in dem Sinne natürlich nicht. Und wenn ein Notfall ist, haben wir natürlich die ganzen Sachen auch vor Ort. Das heißt, wir haben den OP da, wenn Notkaiserschnitt da ist. Also das ist das, was wir so in den Argumenten sehen, einfach, dass es den Frauen manchmal ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Das ist trotzdem sehr individuell. Ich sage mir, es kann auch die Hausgeburt einem mehr Sicherheit vom Gefühl her geben. Das heißt nicht, dass das eine besser, das andere schlechter ist. So erleben wir es einfach von den Argumenten von den Frauen an.
Und jetzt vielleicht noch mal ganz praktisch, was unterscheidet, wenn jetzt Frauen zum Beispiel im regulären Kreißsaal oder interdisziplinären Kreißsaal ihr erstes oder zweites Kind geboren haben und sagen, jetzt bin ich mit dem Gedanken schwanger, jetzt möchte ich gerne einen Hebammenkreißsaal. Was ist da anders? Du hattest jetzt schon gesagt, es kommt kein Arzt am Ende dazu, sondern eher zwei Hebammenkollegen begleiten dann die Abschlussphase. Aber was ist noch anders? Du hast jetzt den venösen Zugang angesprochen. Genau, geh mal da ins Detail gerne noch.
Ja, gerne. Also fängt, wie gesagt, an, dass man einmal diese ein bisschen intensivere Schwangerschaftsbetreuung hat, dass man eben die zwei Termine hat. Dann ist es so, wenn man zur Geburt kommt, wir haben keinen venösen Zugang, wir haben erstmal wirklich keine Interventionen. Wir versuchen auch, wenn die Herztöne gut sind, wir machen einen Aufnahme-CTG, das heißt, wir tun einmal mit diesem Herzton-Venenschreiber für eine halbe Stunde gucken, ist das alles so in Ordnung? Danach haben wir sogar die Möglichkeit, mittlerweile mit Dopton, also mit so einem kleinen Gerät, mit dem man die Herztöne nur so intermittieren, also immer mal wieder hören kann und den Frauen noch mal mehr Flexibilität zu ermöglichen. Die Frauen kriegen im Endeffekt wirklich eine 1:1 Betreuung. Also die Kollegin bleibt oft, sogar wenn es schon weiter in der Geburt ist, außer wenn sie jetzt noch ganz am Anfang der Geburt, in dieser Latenzphase, aber wenn die Frauen schon wirklich unter Geburt sind, in der Phase, wo sie aktiv Unterstützung auch brauchen, Latenzphase natürlich auch Geburt, aber ich meine so die aktive Geburtsphase ist, ja, dann ist es natürlich so, dass die Frauen ganz intensiv betreut werden können, weil die eine Kollegin bleibt dann draußen und kümmert sich so ein bisschen um das Drumherum, das es im Endeffekt auch meistens in einem Kreißsaal gibt. Und die andere kann wirklich sich ganz intensiv um die Frau kümmern und die Kollegin ist draußen. Und dann haben wir festgestellt, allein diese Kombination aus 1:1 Betreuung und dass auch nicht angeboten wird, ach, möchtest du nicht ein Schmerzmittel und sowas, weil das alles rausfällt eben aus diesem Konzept Hebammenkreißsaal, führt dazu, dass die Frauen auch oft beweglicher sind, aktiver sind und auch mehr auf sich vertrauen, zu sagen, hey, ich habe eigentlich für mich erstmal primär gesagt, ich möchte probieren ohne Schmerzmittel, ohne groß irgendwelche Eingriffe. Und die Frauen können das ja echt gut. Also die können das richtig, richtig gut. Und wir merken auch selbst, wenn die Frau erstmal sehr unsicher ist und sagt, oh, ich probiere es mal, aber ich weiß noch nicht, ob ich im Hebammenkreißsaal bleibe. Vielleicht brauche ich doch eine PDA. Schaffen es ganz viele auch ganz, ganz toll ohne tatsächlich. Und das ist das, was so der bedeutende Punkt ist, wir machen auch die erste Untersuchung danach, eine der beiden Hebammenkolleginnen. Das Nähen, sollte es notwendig sein, wird natürlich auch von der Hebammenkollegin übernommen. Und das ist dann so ein Gesamtpaket. Und was ich noch ganz schön finde, dass wir jetzt auch noch eingeführt haben, dass die Frauen auf Wochenbettstation dann noch so eine Hebammenvisite von der Hebamme dann erhält. Also dieser Bogen so gespannt wird von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, immer noch mal ein Nachgespräch stattfindet. Man einfach sagt noch mal, hey, wie hast du die Geburt empfunden? Egal, ob sie jetzt am Schluss Hebammenkreisab bleibt oder dann noch mal in diesen interdisziplinären Kreisab wechselt. Das kann, wie gesagt, auch aus verschiedenen Gründen passieren. Aber einfach noch mal zu sagen, haben wir dich da abgeholt? Hast du dich da wirklich so betreut gefühlt, wie du dir das vorgestellt hast? Oder gibt es da für uns ein Verbesserungspotenzial, wo du sagst, da hätte ich mir an der und der Stelle noch mal was anderes gewünscht? Und dieses Komplettpaket, das ist so das, was ich sage, das ist das Schöne am Hebammenkreisel, ja.
Also ihr seht es da draußen nicht, aber ich grinse so, weil ich mich so richtig reinfühlen kann, gerade wie schön sich das anfühlt, ne? Also wie stimmig das jetzt, also für mich auf jeden Fall klingt, ne? Dieses doch recht ungestörte, aber gut unterstützte und nicht so viel, ja, dieses Intervention außen vor lassen. Die Erfahrung von den Frauen, die ich jetzt begleite, ne? Die sagen, ja, ich möchte mich eigentlich da und da dagegen entscheiden, dann begleite ich jetzt hier auch oder spreche mit den Frauen und sage, ja, du kannst es auch ansprechen, du kannst auch Dinge verweigern, das ist ja im regulären Kreis auch möglich, ne? Zum Beispiel zu sagen, ich möchte keinen venösen Zugang. Aber das ist natürlich immer eher mit viel, viel mehr Aufwand, viel mehr, auch Dasein verbunden, ne? Und Geburt ist ja so wertvoll, wenn Frau einfach abtauchen kann und sagen, ich kann mich hier hingeben, ne?
Ja.
Und das kann halt da viel besser gelingen, weil Intervention nicht klassisch dazugehört.
Genau.
Ne? Ja.
Genau.
Klingt sehr, sehr schön.
Es soll halt für die Frauen den Rahmen irgendwie einfach geben. Es soll den Rahmen geben für die Frauen, die sagen, ich kann mir das vorstellen, ich habe mich darauf vorbereitet, ich fühle mich dafür gut und ich fühle mich gut in meinem Körper und und ich möchte das einfach mal so probieren. Und das ist halt das Schöne am Hebammenkreisel, wenn sie auf irgendeinem Punkt feststellen, nee, ich brauche aber doch irgendeine andere Art von Unterstützung, dann ändert sich für die Frau erstmal nichts am Setting. Also sie kann in ihrer Bubble, die sie sich vielleicht da auch geschaffen hat, in ihrem kleinen Geburtsraum, den sie sich so eingerichtet hat, wie sie sich wohlfühlt, wie sie sich auch da gut fühlt. Und es kommt nur etwas dazu, aber sie muss nichts irgendwie weg oder muss sich selber umstellen. Das ist so der Gedanke, den ich eigentlich schon immer attraktiv fand, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen Frauen bestmöglichst unterstützen in dem, was sie selber können. Das ist ja der Weg eigentlich.
In ihrer Selbstwirksamkeit, ne?
Genau.
Auch, ja. Weil Geburt, Frauen können Geburt. Also da sind wir Hebammen uns ja im Grunde einig.
Genau.
Ja,
das
ist ja, es braucht nur den richtigen Rahmen, wie du es eben so schön gesagt hast, dass die Frauen sich da entfalten können und dass Mutter und Kind gut zusammenspielen können und diese Bergbesteigung, wie ich das immer ganz gerne vergleiche, ne, irgendwie meistern können. Ne? Gerade vielleicht noch als jetzt so ein bisschen gedanklich zurückzuspringen in die Schwangerschaft. Wo siehst du denn die beste Vorbereitung darin auf die Geburt? Egal ob, ja, jetzt Hausgeburt, Geburtshaus, Hebammenkreißsaal, regulärer Kreißsaal. Wie kann sich die Frau am besten auf ihre Geburt vorbereiten?
Also ich finde immer, es ist eine gute Mischung aus Theorie und Praxis. Also die Frau sollten viel Körperarbeit machen, weil ich sage mir, das ist das, wir wissen heute dank Social Media, dank allem unglaublich viel über Geburt, theoretisch. Also ich sage, theoretisch wissen heutzutage die Frauen, glaube ich, sind am bestinformiertesten, habe ich so das Gefühl, in den letzten Jahren durch solche Sachen wie eben Podcasts, wie eben ja Social Media, da gibt's ganz viel Input. Aber das hilft einem noch nicht in der Körperarbeit. Und meiner Meinung nach, und da gibt's für jede Frau was anderes, was ihr in ihrer Körperarbeit, ob es jetzt irgendwie, manche kommen auch mit Hypnose ganz toll zurecht, manche kommen mit Yoga, manche kommen eben auch mit Wasser-Yoga. Also es gibt ganz viele verschiedene Facetten, aber man muss das finden, wo ich sage, hey, hier kann ich mich und meinem Körper gut spüren, kann gut spüren, wie ich mit ihm umgehen kann, wo habe ich meine Stärken, wo sage ich auch vielleicht, da muss ich vielleicht eine Strategie finden, um gut damit umzugehen. Ich hatte ja auch schon mal erwähnt, jede Frau nimmt ein Päckchen mit. Das ist eine Frage, die ich habe lange Geburtsvorbereitungskurse gegeben, jetzt dieses Jahr habe ich es abgegeben, aber tatsächlich habe ich es lange gemacht und ich fand immer am wichtigsten zu sagen, hey, jede Frau hat ganz, ganz tolle Ressourcen Und dann, die müssen wir stärken. Und die Frau darf aber auch wahrnehmen, das fällt mir vielleicht nicht so leicht. Da kann ich vielleicht meinen Kopf gar nicht so gut ausstellen. Wenn man das aber weiß, kann man dafür auch Skills finden, um zu sagen, vielleicht kann ich durch die und die Bewegung mich nochmal selber ein bisschen mehr zu mir bekennen und irgendwo einen guten Weg zu finden, um mit mir und meinem Kind in Verbindung zu sein. Ja.
Also du sagst, im Grunde diese zwei Aspekte sind für dich aus deiner Sicht wichtig, ne? Einfach das theoretische Wissen zu haben, was liegt da vor mir, wie weit ist die Wanderung, das weiß man ja nie, aber ne, wie weit kann die werden oder wie anstrengend und so weiter und welche Faktoren spielen da eine Rolle. Und die Körperarbeit, also mit sich selber eigentlich einzuchecken, ne? Sich selber kennenzulernen und so ein bisschen zu sehen, okay, was kann mich da unterstützen. Ich ergänze das jetzt noch mit der mentalen Arbeit, weil ich glaube, das ist auch so ein wichtiger, großer Faktor, seine Päckchen da zu kennen, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Das heißt nicht, dass man irgendwas auflösen muss, ne? Also aus meiner Sicht gar nicht sinnvoll, vielleicht halt auch Riesendinge, Riesenpakete anzugehen in der Schwangerschaft. Aber meine Arbeit in den letzten Jahren hat halt gezeigt, dass diese mentale Stärkung, ne, dieses, ja, motiviert, gestärkt, sich selber das zuzutrauend, in die Geburt zu gehen, auch so elementar ist, ne? Also das heißt, so ein bisschen da zu schauen, was kann ich denn auch mitnehmen, ne, an Skills, die jetzt nicht nur rein körperlich sind, sondern halt auch mental, ne? Worauf kann ich da zugreifen? Ja, also da findet ihr hier im Podcast auch noch einiges. Für die, die das jetzt hören, guckt da gerne mal in andere Episoden rein und lasst euch da stärken. Also ist sehr vernetzt mit diesem sich selber auch kennenlernen, ne? Also dieses zu wissen, wer bin ich eigentlich? Wie ist das für mich? Ne? Weil Geburt ist, auch wenn man diese Abläufe, ne, technisch alles, ne, das ist ja wieder der Wissensteil, das kann man ja alles irgendwie alles runterstrukturieren, so ähnlich ist oder ziemlich einheitlich ist, ist ja doch jede Frau sowas von individuell, ne? Und jeder Ablauf so individuell. Ja. Und da kommen wir noch so ein bisschen zu meiner letzten Hebammenfrage. Ich hatte noch den Wunsch, und vielleicht magst du da ein bisschen reingehen, ob du vielleicht eine kleine Geburtsgeschichte erzählen kannst, weil das auch für Frauen da draußen immer so spannend ist, einfach mal zu hören, oh, wie war es denn bei jemandem sozusagen, ne?
War ganz witzig, ich hatte sofort eine Geburt im Kopf, das hat man ja, also unter Kollegen kennt man das, man hat, wenn man so ein Thema hört, dann hat man oft so ein Bild im Kopf und denkt so, ah ja, genau, an die Frau musste ich da denken, als ich die Frage gehört habe. Das war nämlich ganz witzig. Die Frau hat mit mir zusammen Sport gemacht und wir waren noch in dieser Implementierungsphase, also der, in der wir hatten 2 Jahre, in denen wir so alle Skills uns auch eingeeignet haben, damit wir das gut begleiten können. Und die hat davon gehört und hat gesagt, Sinni, wenn ich mal schwanger bin, dann wende ich mich an dich und dann will ich in euren Hebammenkreis. Habe ich gesagt, ja gut, jetzt müssen wir timingtechnisch so ein bisschen gucken, ob das dann auch hinhaut. Also ja, das wird schon irgendwie passen. Und dann war sie tatsächlich eine Weile später schwanger, hat gesagt, ah, sie kommt nicht mehr zum Sport, sie ist jetzt schwanger und wie das denn dann so in 9 Monaten mal aussehen würde, habe ich gesagt, ja, wir sind dann wirklich am Ende dieser Implementierungsphase und wir machen Probegeburten. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber wo wir gesagt haben, wir haben jetzt noch nicht 100% die Besetzung, die wir gerne hätten und wir haben noch nicht alle Standards so perfekt, wie ich mir das immer vorstelle. Man hat ja seine eigenen Ansprüche, aber wir würden gerne das schon mal probieren, um zu sehen, wo hakt es noch, wo müssen wir uns einfach noch mal verbessern. Und da hat sie gesagt, ja, ach, das würde sie auf jeden Fall machen und dann habe ich auch persönlich mit ihr die 2 Gespräche gemacht und sie hatte das 2. Kind bekommen. Und bei ihr war es so, sie hat in der ersten Geburt eigentlich schon echt für sich gesagt, oh, ich war eigentlich gut bei mir, aber dieses, ich habe einen venösen Zugang gekriegt und sie hat viel mit Selbsthypnose auch gearbeitet und dann hieß es ja, ach nee, du musst wieder aus der Wanne raus, weil du bist jetzt schon so weit und sie hatte so das Gefühl, dass sie in ihrem Flow, obwohl es eigentlich schnell ging und eigentlich auch keine offizielle Komplikation war, irgendwie nicht 100% drin war. Und sie hat gesagt, oh, ich habe eigentlich gar nicht so viele Wünsche für die nächste Geburt. Das Einzige ist, lasst mich in Ruhe. Also es war tatsächlich ihr eigener Wunsch. So, und ich fand das so faszinierend. Man hat ja oft eine ganz lange Latte. Ich wünsche mir eine Wassergeburt. Ich habe die und die Vorstellung. Und das wollte sie alles. Sie hat gesagt, es ist mir egal, wie und wo. Ich möchte einfach nur in Ruhe gebären dürfen. Und das fand ich so einen schönen Ansatz, dass sie sich für sich das irgendwie mitgenommen hat und für sich auch ganz gut irgendwo ja auch reflektieren konnte, was ihr so gefehlt hat beim letzten Mal. Und das haben wir auch so, wir schreiben dann immer auf, was stellen sich die Frauen so vor und machen dann so einen Geburtsplan. Da schreiben wir das auf, was der Frau alles wichtig ist, was vielleicht auch eben aus vorigen Geburten, dass die Frau, die dann im Endeffekt die Kollegin, die sie betreut, das auch weiß. Das ist ja immer ganz wichtig, weil nicht unbedingt war ich jetzt in dem Fall auch nicht bei der Geburt selber dabei. Aber es war dann tatsächlich nämlich auch so, sie kam und sie hat genau das erfahren können. Sie hatte keine Komplikationen, nichts. Und wir haben danach miteinander gesprochen und habe gesagt, so auch, weil die hatte eine super schöne Wassergeburt ohne Verletzung und es war wirklich eine richtig, richtig schöne Geburt. Ich hatte mit der Kollegin telefoniert und habe gesagt, ach, wie war es denn? Wie ist es gelaufen? Weil es ja eine der ersten Probegeburten war. Hast du das Gefühl? Und natürlich hat es auch an der einen oder anderen gesagt, organisatorisch müssen wir noch ein paar Sachen klären. Und habe dann aber gesagt, so ja, wie ist es denn für dich? Und habe sie danach gefragt, wie hast du das empfunden? Und das war tatsächlich ganz faszinierend, dass sie gesagt hat, ich habe so viel Ruhe gehabt einfach, weil ich wusste, das bleibt jetzt so, wie es ist. Da kommt jetzt niemand groß und will was von mir, sondern ich kann mich wirklich auf mich und auf Geburt konzentrieren. Und das fand ich so schön, dass sie da auch bei sich bleiben konnte und das, was sie sich vorgenommen hat. Und Geburt, was man selber als gute Geburt empfindet, liegt nie an dem Objektiven von außen. Jeder empfindet Geburt einfach anders. Und aber sie hat das für sich als eine sehr ruhige, als eine sehr schöne Erfahrung gehabt und ist da ganz gestärkt rausgegangen. Und das fand ich so schön, dass sie das, was sie sich so gewünscht hat, auch umsetzen konnte. Und deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, weil ich sie einfach auch persönlich kannte, wo ich dachte, ja, das hat mich total freut, dass das tatsächlich auch so umgesetzt werden konnte, ja.
Schön. Ja, und es ist auch ein schönes Beispiel für dieses, was braucht Frau unter Geburt? Oftmals ist es ja irgendwie genau das, dass sie sich fallen lassen kann und dass man diesen Flow zulässt, dass da
Ja.
nicht so viel Störungen von außen sind, die dann einen ja auch immer wieder rausholen, ne? Ja, voll schön. Hast du noch was, was du jetzt zum Hebammenkreißsaal sagen möchtest, wo du denkst, ach, diese Information will ich hier noch rausgeben oder das sollte Frau da draußen wissen?
Ich glaube, was immer noch mal wichtig ist, was ich jetzt an den Infoabenden erlebt habe, was eine ganz häufige Frage ist, ja, ist es denn genauso sicher? Und das ist immer wieder, wo ich mir sage, ja, natürlich ist eine Hebammenkreißsaalgeburt genauso sicher wie eine interdisziplinäre Geburt, weil ab dem Zeitpunkt, wo wir feststellen, wir sind hier nicht mehr in der Physiologie, ziehen wir immer einen Arzt hinzu und die sind auch immer noch genauso viel da wie vorher. Es gibt immer beide Möglichkeiten, weil irgendwie es, warum auch immer, so ein bisschen momentan auch rumgeht, ja, dann gibt es ja keine Ärzte mehr in einem hebammengeleiteten Kreißsaal. Natürlich gibt es auch noch Ärzte im hebammengeleiteten und wir freuen uns auch, dass sie da sind und dass sie uns unterstützen können. Und das ist ein trotzdem Zusammenarbeit. Ist nicht nur, weil es eine hebammengeleitete Einrichtung ist, heißt das, es gibt keine Zusammenarbeit mehr mit den Ärzten. Und das ist mir auch immer noch wichtig zu sagen, dass die wir trotzdem auch immer noch brauchen und immer brauchen werden, dass wir diese Zusammenarbeit haben und dass es immer ein Miteinander sein soll und dass es nie ein ist, die anderen sind doof und deswegen wollen wir die nicht mehr, sondern wir haben einfach festgestellt, Hebammenkreißsaal bedeutet für die Frauen, die keinen Arzt brauchen, auch einfach. Ist es eine wunderschöne Möglichkeit, selbstbestimmt in Ruhe gebären zu können, ja. Und wir sind aber trotzdem froh, weil manche Geburten brauchen auch einfach Ärzte, dass wir trotzdem dieses Backup haben. Also, dass es nicht das eine das andere ausschließt und dass deswegen auch beide Seiten komplett sicher sind. Das ist immer wieder irgendwie ein Punkt, der immer wieder aufkommt.
Schön. Schön, dass du das auch nochmal betont hast. Ne? Das geht
Ja.
hier auch in der Arbeit jetzt für euch vom Hebammenkreißsaal ja nicht darum, jemanden auszuschließen,
Genau.
sondern eher neue Räume zu schaffen. Ne? Also
Genau.
Räume zu schaffen, wo man sagen kann, okay, da bist du genau richtig und wir haben aber noch den Zugriff auf den Raum, wenn wir jetzt zum Beispiel noch einen Arzt brauchen. Ne?
Genau.
Genau, voll schön. Ich habe ja immer noch so 5 Abschlussfragen. Magst du da noch ganz spontan darauf antworten? Da geht es mir jetzt hier im Podcast immer so ein bisschen drum, nochmal die Podcast, ja, Interviewende, sagt man das so? Genau, einfach ein bisschen kennenzulernen, einfach so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Und das würde ich jetzt noch abschließend machen. Und dann sind wir hier schon durch mit unserem knackigen Hebammen-Kreißsaal-Podcast. Also von meiner Seite finde ich, ist so viel Wertvolles schon gesagt worden. Und es ging mir ja jetzt ganz wichtig auch darum, da mal zu informieren und auch gerade den Frauen da draußen Möglichkeiten aufzuzeigen. Und dass da jetzt ganz viel in Bewegung ist, wie du auch gesagt hast, ne? So diese Hebammen-Kreißsäle ploppen überall auf. Das heißt auch, egal wo du wohnst in Deutschland, lohnt es sich da zu schauen, ob das für dich vielleicht genau dein System ist. Genau. Was bedeutet für dich Liebe?
Genau, also Liebe bedeutet für mich, habe ich, das ist das, was mir dazu eingefallen ist, wirklich bedingungslose Zuneigung. Also wirklich zu sagen, Liebe ist für mich bedingungslos und Liebe bedeutet für mich wirklich, dass egal was passiert, man den anderen sagt, du bist gut so wie du bist und ich finde dich gut so wie du bist.
Schön. Auch im Hinblick auf Kinder, ne? Also ist das so, wir sind ja beide Mamas.
Ja, genau.
Das ist immer so wichtig. Was ist für dich Glück?
Glück ist für mich tatsächlich vor allem Gesundheit. Gesundheit für mich, meine Familie und meine Freunde. Das musste ich leider kennenlernen und habe auch kennengelernt, dass das für mich Glück ist, wenn man sagen kann, es geht meiner Familie, meinen Freunden, geht es gut.
Schön. Und was ist für dich Freiheit?
Freiheit ist es, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Das ist für mich tatsächlich, ich sage immer, ich bin ein sehr individueller Mensch und für mich ist Freiheit, und das habe ich mir erarbeitet, zu sagen, ich treffe eine Entscheidung und vielleicht finden es die anderen auch manchmal blöd, aber die treffe ich und ich habe da meine Gründe für.
Schön, wie du das so klar sagen kannst, finde ich mega. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
Ich bin besonders dankbar, dass ich die Arbeit machen kann, die ich liebe, meine Kinder habe und meine Familie und Freunde, ja.
Schön. Und wenn du mit einem Schnipsen irgendwas ändern könntest in der Welt oder in deinem Leben, wie auch immer, was wäre das?
Tatsächlich das Krankenhausreformgesetz. Also das ist wirklich was, was uns ganz als Leitung tatsächlich in meiner Position ganz viel beschäftigt. Und ja, das ist leider Gottes was nicht so ein populäres Thema ist. Ich würde auch gern Trump loswerden, aber das ist dann nochmal schwieriger, sage ich mir. Aber was gerade auch auf unserer Krankenhauslandschaft passiert und dass so viele Kliniken gerade ja leider auch zumachen mussten. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass Qualität statt Quantität ist. Das wäre mir ein großer Herzenswunsch, wenn das irgendwann die Politik versteht, dass wir im Gesundheitswesen nicht über Zahlen sprechen müssen, sondern über Menschen.
Schön. Ist auch schön gesagt. Ist auch eine schöne Message nach da draußen. Auch, dass du da jetzt in deiner Position bist, ist ja schon wertvoll, dass du da gestaltest, ne? Und mit dran wirkst. Ja, danke, Cindy. Also ich finde, es ist ein wunderbarer, runder Podcast. Ich finde, wir sind jetzt schön auf das Thema eingegangen. Und gibt es noch irgendwas, was du abschließend vielleicht gerade den Schwangeren da draußen sagen möchtest, mitgeben möchtest auf ihrem Weg?
Ja, jede Schwangere bringt eine super, super große Leistung allein, weil sie schwanger ist, egal wie die Schwangerschaft endet, egal wie sie verläuft. Und ich bin immer wieder stolz, dass ich als Hebamme Teil des Ganzen sein kann. Und ihr könnt alle ganz, ganz stolz auf euch sein, weil egal wie, was ist, das ist allein schon eine ganz, ganz tolle Leistung.
Sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Und dir da draußen fürs Zuhören. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen lieben Dank fürs Lauschen unseres Interviews. Ich hoffe, dass du jetzt Informationen für dich mitnehmen konntest, dass du dich jetzt inspiriert fühlst, da dich vielleicht noch weiterhin mit Informationen zu versorgen, dich angesprochen fühlst, dir vielleicht den nächstgelegenen Hebammenkreis einmal anzuschauen. Und ich mag noch darauf hinweisen, dass ich ein Angebot habe, online wie offline, wenn du werdende Mama bist, wenn du Mama bist, wenn du also Unterstützung dir wünschst, wenn du mit irgendwas strugglest in deinem Mama werden oder Mama sein, dann darfst du dich ganz, ganz gerne mit mir in Verbindung setzen. Und wenn du dir mal etwas Gutes tun möchtest, dann fühle dich eingeladen, zum Frauenkreis hinzuzukommen. Ich veranstalte Frauenkreise für Schwangere, für Mütter mit ihren Kindern und für Mütter mit Kindern, egal welchen Alters, nur mit den Frauen. In meiner Hebammenpraxis in Schopp bei Kaiserslautern. Also, fühl dich eingeladen, dich bei mir zu melden, fühl dich eingeladen, in die anderen 137 Episoden hineinzuhören, wenn du dir auch mal Entspannung wünschst oder die Verbindung zu deinem Baby intensivieren möchtest, dann findest du alle möglichen Episoden und auch Meditationen in meinem Podcast. Und ein riesiges Geschenk würdest du mir und uns machen, wenn du diesen Podcast entweder teilst an Frauen, Familien, für die er relevant sein könnte, und wenn du bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer das möglich ist, eine Rezension hinterlässt. Da wäre ich dir sehr, sehr dankbar, und mehr Frauen können dann diesen Podcast finden.
Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast gehört hast, und wünsche dir für dich und deine Familie alles, alles Liebe. Deine Christine.